Also 5. Buch Mose, Kapitel 6, das steht im Wort Gottes. Ich sage euch jetzt die Gesetze und Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Ihr sollt sie euch einprägen, damit ihr danach handelt, wenn ihr das Land in Besitz genommen habt, in das ihr jetzt hinüberzieht. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und befolgt stets seine Anweisungen, die ich euch heute sage, ihr und eure Kinder und die Kinder eurer Kinder. Tut es euer Leben lang, dann wird der Herr euch auch ein langes Leben schenken. Höre nun seine Gebote, Volk Israel, und befolge sie, damit es dir gut geht und du ein großes Volk wirst in dem Land, das von Milch und Honig überfließt, so wie der Herr, der Gott eurer Vorfahren, euch das versprochen hat. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkündige. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Der Herr, euer Gott, bringt euch jetzt in das Land, das er euch zum Besitz geben wird. Wie er es euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Ihr werdet dort große... Entschuldigung, jetzt macht mein Dinger nicht mehr mit. Jetzt. Große und schöne Städte vorfinden, die ihr nicht selbst gebaut habt. Und Häuser voll Besitz, den ihr nicht selbst erworben habt. Brunnen, die ihr nicht gegraben habt. Und Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht angelegt habt. Wenn es euch dann gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den Herrn nicht vergesst, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven geworden seid. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und gehorcht ihm. Schwört nur bei seinem Namen. Lauft nicht hinter den Göttern her, die die Völker rings um euch verehren. Der Herr, euer Gott, ist ein leidenschaftlich liebender Gott, der von euch ungeteilte Liebe erwartet. Wenn ihr ihm nicht treu bleibt, fordert ihr seinen Zorn heraus und er wird euch ausrotten. Stellt seine Geduld nicht auf die Probe, wie ihr es bei Massa getan habt. Gehorcht seinen Befehlen und beachtet sorgfältig die Gebote und Weisungen, die er euch gegeben hat. Tut das, was vor ihm recht und gut ist. Dann wird es euch gut gehen und ihr werdet das gute Land in Besitz nehmen, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Ihr werdet dann alle eure Feinde aus dem Land vertreiben, wie er es zugesagt hat. Und wenn eure Kinder später fragen, wozu all die Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen gut sind, die ihr vom Herrn, eurem Gott, bekommen habt, dann gebt ihnen zur Antwort, als Sklaven mussten wir dem König von Ägypten dienen. Doch der Herr befreite uns mit seinem starken Arm. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie er durch seine staunenerregenden Wundertaten Verderben über den Pharao und seine Familie und über alle Ägypter brachte. Uns aber hat er aus Ägypten herausgeführt und hierher gebracht, um uns das Land zu geben, das er unseren Vorfahren versprochen hatte. Er hat uns befohlen, ihn, unseren Gott, ernst zu nehmen und alle diese Gebote zu befolgen, damit es uns gut geht und er uns am Leben erhalten kann, wie das heute tatsächlich der Fall ist. Unser Tun findet beim Herrn Anerkennung, wenn wir alles genau befolgen, was er, unser Gott, uns befohlen hat. Soweit das Wort Gottes. Wir nehmen uns einen Moment der Stille und singen anschließend noch ein Lied und nehmen diese Zeit ganz bewusst auch, um nochmal drüber nachzudenken über das, was wir gerade gelesen und gehört haben. Inzwischen ist es fast ein Jahr her, als ich da saß und für ein Jahr unter dem Thema Glaube am Montag mal so die Themen geplant habe. Wir haben uns unterhalten, was Glaube ganz konkret heißt im Alltag, in meinem persönlichen Glaubensleben zwischen Sonntag und Sonntag, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Freizeit. Und dann habe ich mir für heute Morgen dieses Thema selbst gestellt mit Gott in die Schule und wusste ja damals gar nicht, was ich mir damit eingebrockt habe. Denn so einfach war das dann gar nicht, da letztlich dazu überhaupt was Passendes zu finden. Was das man Schülern sagen kann am Anfang eines neuen Schuljahres und Lehrern am Anfang eines neuen Schuljahres. Die Bibel redet nicht viel über Schule. Das liegt vielleicht daran, dass es ein formelles Schulsystem in unserem Sinn zur damaligen Zeit noch nicht gab. Zur Zeit Jesu, als es dann die Synagogen gab, da gab es organisierten Unterricht,
der aber im Grunde genommen darin bestand, dass man die Tora, das Gesetz Gottes und das Alte Testament, mehr oder weniger auswendig gelernt hat und in dem Zug dann nebenher gleich lesen und schreiben konnte. Das hat sich dann so in einem Aufwasch erledigt. Und deswegen sicher auch die Tatsache, dass die Bibel nicht viel über Schule redet. Ich glaube aber trotzdem, dass der Text, den wir gerade eben gelesen haben, dass der eigentlich ganz gut passt. Die Situationen ähneln sich irgendwie. Wenn man dieses fünfte Mosebuch, das Deuteronomium, liest, der Name bedeutet auf Deutsch, Deuteronomium bedeutet das Gesetz zum zweiten Mal. Und da steckt schon ein bisschen drin, worum es da geht in diesem Buch. Das Volk Israel, das Gott aus Ägypten befreit hatte, das er dann durch die Wüste geführt hat, zum Sinai, wo er mit ihnen einen Bund geschlossen hat, die waren ja unterwegs dann ungehorsam geworden. Sie haben ihren Glauben verloren und als sie dann gehört haben zum Schluss, dass das Land, das Gott gesagt hat, das schenke ich euch, dass es voll war mit starken Feinden, da konnten sie ihm nicht mehr vertrauen. Und Gott hat das Volk bestraft dafür. 40 Jahre sind sie in der Wüste rumgewandert, eine ganze Generation musste dort in der Wüste bleiben. Und jetzt, am Anfang dieses fünften Mosebuchs, da steht das Volk dann endlich an der Schwelle in das verheißene Land. Jetzt werden sie es gleich einnehmen, davon redet dann das nächste Buch der Bibel sehr viel, das Buch Josua. Aber hier an der Grenze, da möchte Gott sie noch einmal, bevor es dann losgeht, daran erinnern, was eigentlich wichtig ist. Von dem her denke ich, da gibt es schon so eine gewisse Deckungsgleichheit. Das Volk Israel kommt gerade nicht aus den Ferien, das war sicher nicht in der Wüste. Aber so dieser Schritt ins Neue hinein und die Erinnerung vorher nochmal dran, was nehme ich eigentlich mit dorthin hinein? Was ist denn wichtig? Da können wir sicher auch einiges draus gewinnen. Mit Gott in die Schule. Viele von euch gehen gar nicht mehr in die Schule. Ich denke, genauso die gleichen Prinzipien kann man nehmen mit Gott in die neue Arbeitswoche, mit Gott in eine neue Saison, vielleicht mit Gott überhaupt in jede neue Phase meines Lebens, wo es gilt, was Neues anzupacken, vielleicht auch was anzufangen, von dem ich noch gar nicht so sicher bin, wie das dann laufen wird. Ich kann mir vorstellen, dass wenn am Montagmorgen die Schule aufgeht und so der Gang zum Klassenzimmer, dass das nicht nur für manche Schüler, sondern vielleicht auch für manche Lehrer mit gewissen Fragezeichen behaftet ist. Und der Frage, vielleicht auch der bangen Frage, wie wird das alles in diesem Schuljahr? Da tun solche Worte gut hier. Solche Worte, die ja dann das zentrale Glaubensbekenntnis Israels überhaupt ausmachen. Der vierte Vers, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Oder in der Kurzfassung Hebräisch heißt es einfach, der Herr unser Gott ist einer. Das ist so das zentrale Glaubensbekenntnis Israels geworden, auch das, was sie zur damaligen Zeit von allen anderen Völkern unterscheidet, die ja viele, viele Götter haben, so für jede Gelegenheit einen extra Gott, die ihre Götter selber schaffen aus Stein und Holz und alle möglichen sich ihre Götzen selber basteln, die erinnert Gott hier, die braucht ihr alle nicht. Zurück zum ersten Gebot, ich bin der Herr dein Gott, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Höre Israel, der Herr unser Gott ist einer. Allein in diesem Satz steckt die Erinnerung an die Tatsache, dass ich Gott in die Schule mitnehmen kann und keinen anderen brauche. Der Herr unser Gott ist einer, das ist mir deswegen vor allem wichtig, weil ich nicht für jede Gelegenheit einen anderen Gott brauche. Weil dieser eine Gott unwandelbar und treu, der eine bleibt, der er ist und war, gestern, heute und in alle Ewigkeit, zu seinem Wort steht, keine Launen zeigt, mir an einem Tag gewogen ist und am anderen nicht, ständig seine Meinung darüber ändert, was ich tun und lassen soll, weil auf diesen einen Gott eben Verlass ist und ich deswegen nie mehr einen anderen brauch. Gott ist treu. Ich brauche keinen anderen. Ich kann ihn in die Schule, in meinen Alltag, in meine neuen Projekte, in neue Lebensphasen mitnehmen und getrost sein, dass alles das, was ich bis hier und heute mit diesem Gott erlebt habe, dass es sich nicht auf einen Schlag ändern wird. Dass wenn Gott mich bis heute getragen hat, dass er nicht ab morgen mich plötzlich fallen lässt, auch wenn ab morgen vielleicht was anderes Neues anfängt. Unser Gott ist einer, erinnert auch daran, dass unser Gott treu und unwandelbar ist. Und in dem Glauben an diesen Gott, da kommt dann ein großes Segensversprechen, wer sich auf ihn verlässt, dem wird's gut ergehen. Das ist doch eine gute Perspektive für ein Volk Israel damals, das an der Grenze steht Und es viele Vorstellungen, hat sicher auch viele Träume und Visionen, wie es werden wird in dem neuen Land. Vielleicht auch manche Schreckenvisionen. Vielleicht hat so mancher Krieger, der da bald zum Einsatz kommt, schon Albträume. Der sieht sich schon fallen im Kampf um die erste Stadt. Man hat sie ja damals gehört, schon vor 40 Jahren, dass die Feinde nicht ganz ohne sind. Vielleicht ist auch das da, manche Angst, manches Ungewisse. Aber der Herr, der Gott, der einer ist, der verspricht, dass wer sich zu ihm hält, dass es ihm gut gehen wird, dass er für diese Menschen sorgen wird. Dem Volk Israel verspricht der Segen im neuen Land. Und ich glaube, dass sich an diesem Versprechen Gottes grundsätzlich nichts geändert hat, dass Gott sagt, der gleiche ist heute noch, ich gehe mit dir, auch wenn du neue Schritte wagst, auch wenn was anfängt, was du jetzt selber noch gar nicht so abschätzen kannst. Ich bin derselbe, ich gehe mit und ich werde dabei sein. Da kommt dann immer wieder in diesem Text die Erinnerung an die Gebote Gottes, die Tora, ganz zentral. Und es ist ganz wichtig, das auch im Zusammenhang zu verstehen, da geht es jetzt nicht darum, dass Gott hier nochmal sämtliche Paragraphen ins Gedächtnis rufen will. So nach dem Motto, dass er auch ja keine Ordnungswidrigkeiten begeht im neuen Land. Sondern die Erinnerung an die Gebote Gottes ist letztlich immer eine Erinnerung zurück an den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und für diesen Bund stellen diese Gebote die Grundlage dar, nicht weil Gott jemand ist, der gerne den Menschen seinen Willen aufdrückt, sondern weil diese Gebote dazu da sind, damit es seinem Volk gut geht, weil er sie aus Liebe zu seinem Volk gibt. Die Erinnerung an die Gebote ist, lässt sich in allererster Linie Erinnerung zurück an diese Liebesbeziehung, die Gott angefangen hat mit seinem Volk damals und die er mit dir und mit mir angefangen hat oder anfangen möchte. Ist die Erinnerung zurück, ich gehe dort hinein, begleitet von dem einen und selben Gott, der mir zugesagt hat, schon vor langer Zeit, dass er mich liebt. Und daran hat sich nichts geändert. Gott ist treu. Ich brauche keinen anderen. Das wäre wichtig, daran zu denken, wenn was Neues anfängt, auch ein neues Schuljahr. In dieser Aufforderung, in diesem Glaubensbekenntnis, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner, steckt aber auch eine Aufforderung, eine Herausforderung an mich drin, nämlich das bewusst mitzunehmen. Da steckt diese Liebeseinforderung Gottes drin, darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Und dann behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkündige. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung auf den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Mit anderen Worten, überall wo ihr seid, sollen euch diese Worte Gottes begleiten. In der jüdischen Religion bleibt bis heute zumindest das äußere sichtbare Zeichen dafür, dass sie sich zum Beispiel wirklich im Gebet dann dieses Glaubensbekenntnis in einem kleinen Pergamentröllchen verpackt, in ein kleines Lederkistchen auf Hand und Stirn binden. Das ist dann ganz kompliziert, wie man diese Lederriemen, an denen das hängt, wickeln muss, damit es auch richtig wird. Da stehen auch noch zum Teil Buchstaben drauf, die dann durch das Wickeln erst in die richtige Reihenfolge kommen. Wenn man nach Jerusalem geht, sieht man das ganz eindrücklich, wie die dann an der Klagemauer dort stehen und so beten mit ihren Gebetsschals und mit ihrem Kästchen auf der Stirn und mit dem Kästchen auf der Hand. Sieht für uns irgendwie fremdartig und komisch aus. Kommt direkt aus diesen Versen. Die Erinnerung Gottes, bindet euch auf die Hand und auf die Stirn. Wichtiger als das äußere Zeichen ist natürlich das, was dahinter steckt. Die Idee, dass mein Denken und auch mein Handeln, mein Tun gekennzeichnet und begleitet sein sollten durch das Wort Gottes. Dass es mich nie verlassen sollte, sowohl im Denken als auch im Handeln. Und dann schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser. Wenn man dann nach Jerusalem geht, kann man auch an jeder Ecke eine Mesusa kaufen. Das ist so ein kleines Kästchen, das man dann so an den Türrahmen hinmacht. Da ist auch wieder ein kleines Papier drin mit diesem zentralen Glaubensbekenntnis zu dem einen Gott. Und ein frommer Jude, der wird im Vorbeigehen, im Rausgehen oder im Reingehen durch diese Tür, wird er seine Finger küssen und auf dieses Kästchen legen, als Zeichen der Ehrerweisung an diesen Gott, um sich immer, das ist die Theorie zumindest hinter dieser äußeren Handlung, immer, egal ob er heimkommt oder ob er weggeht, daran erinnern zu lassen an diesen einen Gott, der bei ihm ist und der nie aus seinem Denken und Handeln
weichen sollte. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass wir uns ab heute Kästchen auf Hand und Stirn binden oder Kästchen an unseren Türrahmen anbringen. Wenn dir das hilft, darfst du das gerne tun. Aber darum geht's ja nicht. Es geht nicht um die äußere Handlung, es geht um das, was dahinter steht. Um die Idee, dass ich auch gerade dann, wenn ich was Neues anfange, es ganz bewusst beginne, indem ich all mein Denken und Handeln auf diesen Gott ausrichte. Dass wenn morgen früh die Klassenzimmertür aufgeht oder die Tür zur Arbeitsstelle, wenn ich überhaupt morgen früh aus dem Haus gehe oder selbst wenn ich einfach daheim bleibe, dass mein ganzer Tag, meine ganze Woche, das ganze Jahr, auch das ganze Schuljahr geprägt ist durch die ständige Erinnerung an diesen einen Gott, der mit mir lebt, der mich begleitet, der gemeinsam mit mir Dinge anpacken möchte, der mich so sehr liebt. Es ist interessant, dass es ein ganzes Kapitel braucht, um Israel daran neu zu erinnern. Und wie stark die Betonung dann auch ist gegen das Vergessen. Das liegt dem Mose auch auf dem Herzen hier. Gerade wenn es uns gut geht, das war schon damals so, haben wir Tendenz, da nicht mehr dran zu denken. Wenn es spannend wird und schwierig, dann fällt uns eher ein, dass wir zurückkommen sollten zu Gott. Aber stell dir vor, wie anders es sein könnte, wenn jeder Tag, egal ob gut oder schlecht, anfängt mit diesem Gott, endet mit diesem Gott und auch die Zeit dazwischen ständig von Denken an ihn geprägt wäre. Das klingt jetzt so theoretisch, so unwahrscheinlich. Aber eigentlich liegt es ja nur an mir, daraus Wahrheit zu machen, das wahr werden zu lassen. Zu bekennen, zu sagen, Gott ist mein Alles. Ich nehme ihn überall mit hin. Ich möchte keine Minute, keine Sekunde, egal wo ich bin, egal was mich beschäftigt, egal ob Schule, Arbeit, Freizeit, was auch immer, ich möchte nichts ohne ihn tun und er soll mir ständig vor Augen stehen. Stell dir vor, was für Auswirkungen das haben könnte. Stell dir vor, wie du lächelnd aus dem Haus gehen kannst, wenn dir morgen früh schon einfällt, wie gütig dieser Gott ist. Stell dir vor, wie du anderen begegnest, wenn dir bewusst ist, dass dieser Gott jetzt neben dir steht. Stell dir vor, wie auch die spannenden Momente, da wo wir uns nicht einig sind, da wo mir jemand anders vielleicht auch verletzend begegnet, da wo nicht alles so läuft, wie ich es möchte. Stell dir vor, wie diese Momente sich verändern können, wenn ich wahrnehme, dass Gott hier mittendrin dabei ist. Deswegen möchte ich mir das auf Hand und Stirn binden, nicht wörtlich, sondern wirklich von Herzen. Möchte Gott wirklich überall hinnehmen und ihn zu meinem Alles machen. Höre Israel, der Herr unser Gott ist, der Herr ist unser Gott und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft und behaltet diese Gebote im Gedächtnis. Prägt sie euren Kindern ein. Das war vielleicht der eine Satz, der mich dann letztlich dazu gebracht hat, das dann vor heute Morgen überhaupt in Erwägung zu ziehen, diesen Text, weil es so typisch ist, eigentlich für ganz vieles, dann auch in der Bibel, dass dieses zentrale Glaubensbekenntnis und diese Beschreibung der Beziehung, die Gott mit mir führen möchte, die aus seinem Bund mit mir rauskommt, dass die sofort begleitet ist, dann auch von der Idee, dass ich das weitergeben sollte an die nächste Generation. Prägt sie euren Kindern ein. Alle Anweisungen drumherum, ne, mit den Kästchen auf Hand und Stirn, mit den Türpfosten, mit dem immer drüber nachdenken und mir ständig vorsagen, da geht es zunächst mal um das, was ich persönlich mache. Aber dieser Satz macht es größer. Er nimmt andere mit hinein. Er erinnert mich auch daran, dass Glaube letztlich, auch wenn dieser Irrglaube in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist, aber dass Glaube nie eine Privatsache sein kann. Weil ich glaube, in einer Welt lebe, wo ich von anderen Menschen umgeben bin und diese Menschen von meiner Glaubensüberzeugung berührt werden. Und wenn mir bewusst ist, dass Gott das Zentralste, das Wichtigste in meinem Leben überhaupt ist und dass dieser Gott, dass er alles ändert, dann kann ich gar nicht anders, als mir zu wünschen, dass andere diesen Gott auch kennenlernen, idealerweise durch mich und durch das, was er tut. Dieser Vers erinnert mich daran, dass wenn Gott das Wichtigste in meinem Leben ist, dann sollen das alle wissen. Ganz besonders die Kinder. Die Kinder kommen in diesem Text allein dreimal vor. Schon am Anfang ging es ihm darum, dass nicht nur wir, sondern auch die Kinder
nicht nur das Volk Israel, sondern auch ihre Kinder, nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder, sich an seine Gebote halten, mit ihm leben. Dann in diesem Vers und dann nochmal ganz am Ende des, und wenn euch ihre Kinder später fragen, wozu die Weisungen Gottes gut sind. Und dann kommt nochmal die ganze Geschichte, dann erzählt es ihnen. Dann lasst sie mit teilhaben an dem, was ihr erlebt habt von Gott. So wichtig ist es, so liegt es ihm am Herzen. Und dieser Faden zieht sich durch die ganze Bibel. Nicht nur in so bekannten Versen wie Psalm 127, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind, sondern überall immer wieder sehen wir, wie wichtig Gottes ist, dass es weitergeht an die nächste Generation. Da steckt ganz, ganz viel Verantwortung auch drin, die wir tragen. Alle von uns, ob wir Kinder haben oder nicht. Außer es gibt jemand, der irgendwie so lebt, dass er nie irgendwelchen Kindern begegnet oder nur seiner eigenen Generation. Aber ich glaube nicht, dass es das jemand gibt hier. Wir alle haben die Verantwortung. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn wir Kindersegnungen machen, hier im Gottesdienst, dann steckt es jedes Mal mit drin, nicht nur für die Eltern, die dann ihr Kind bringen, damit es gesegnet wird, sondern für alle als ganze Gemeinde, dass wir damit auch die Verpflichtung vor Gott eingehen, zu sagen, in der Begegnung mit diesem Kind verspreche ich heute, Herr, dass ich alles tun werde, dass ich so leben werde, dass dieses Kind in mir ein Vorbild sieht, dass es hinzieht zu dir. Und Jesus beleuchtet die andere Seite, Matthäus 18. Man sagt, wer einer von diesen Kindern verführt, und man sagt, das wäre besser, man würde ihn einen Mühlstein um den Hals hängen und ins Wasser werfen. Das sind harte Worte, aber da seht ihr, wie wichtig Gott das ist. Da seht ihr auch, was für eine wichtige Aufgabe die Lehrer haben. Dass es denen das mit auch anvertraut ist, diese Kinder zu unterrichten, Dinge, wichtige Dinge an sie heranzutragen. Das ist auch mit dem Grund, warum wir heute Morgen für die Lehrer beten werden. Weil Gott das auf dem Herzen liegt. Gott ist das Wichtigste in meinem Leben, das sollen alle wissen, gerade auch die Kinder. Und jetzt stelle ich mir vor, mit Gott in die Schule, mit Gott in andere Bereiche meines Lebens hinein, mit Gott ins Neue hinein, wie viel anders das werden könnte, wenn ich bewusst, wie das Volk Israel damals mich neu rufen lasse von Gott, zurück zu dem Zentralen, was meine Beziehung mit ihm ausmacht, zu dem Bund, den er mit mir geschlossen hat. Wenn ich mich erinnern lasse, wie viel Liebe er in mein Leben hinein investiert hat, wie er aber auch klare Linien gezeigt hat für mein Leben und wie ich all sein Reden und all sein Handeln in mir ganz neu, ganz bewusst mit hineinnehme in diesen ersten Schritt, vielleicht auch ins Ungewisse. Wenn ich nicht nur allein, egal ob mutig oder übermütig oder zitternd, losgehe, sondern bewusst mit diesem Gott und sagen, egal was kommt in diesem nächsten Schuljahr, egal was kommt in dieser nächsten Arbeitswoche, egal was kommt an diesem neuen Tag oder in diesem neuen Abschnitt meines Lebens, ich werde es mit Gott machen, ganz bewusst mit ihm machen. Und ich werde weiter erzählen von ihm. Ich werde ihn sichtbar werden lassen in dem, was ich lebe und was ich tue. Da könnte alles ganz anders werden. Könnte, sollte, müsste. Eine der Sachen, die ich sehr bedauere, dass ich sie in meiner Ausbildung nicht als Fach hatte, sind die ganzen Verwaltungstätigkeiten. Das hat man irgendwie nie gelernt im Theologiestudium. Aber eine der Sachen, die ich über viele Jahre jetzt in der Praxis gelernt habe, eine der wichtigsten Grundregeln ist, dass wenn man eine Sitzung hat und über irgendwelche Dinge berät, dass es nie bei könnte, sollte, müsste am Schluss bleiben soll, sondern dass man das konkret machen muss. Dass da festgelegt werden muss. Nicht nur, man sollte irgendwann mal auch unsere Fassade neu streichen oder sowas. Ja? Sondern ein Jahr später reden wir dann wieder drüber oder so. Und dann sagen wir wieder, man sollte irgendwann mal. Ne? Sondern das muss man konkret machen. Ne? Muss man sagen, wer streicht wann die Fassade, in welcher Farbe und mit welchem Geld wird das bezahlt oder sowas. Ja? So muss das enden. Und ich glaube ganz bewusst, dass jedes Reden Gottes in meinem Leben eigentlich auch so enden muss. Ich kann heute Morgen heimgehen und ich kann schon, das könnte ganz anders werden. Das wäre doch auch wunderbar. Das sollte man vielleicht mal was tun dafür. Und ich kann heute Morgen zu Gott kommen und sagen, Herr, keine Ahnung, was in nächster Zeit auf mich zukommt. Wenn die Schule neu anfängt für dich, dann keine Ahnung, was kommt. Wenn man am ersten Schultag mittags oder so in der S-Bahn sitzt mal, könnt ihr ja mal machen morgen. Das ist ganz interessant. Ich kann euch schon ungefähr sagen, was ihr hören werdet. So, oh, und der Stundenplan, das ist ja wieder furchtbar. Und wie haben sie sich das vorgestellt? Und fünfmal Mittagsschule und die Lehrer und alles. Und genauso, wie ich es das wollte. Und immer, so könnte das morgen laufen. Oder es könnte auch ganz anders gehen. Wenn für dich morgen die Schule anfängt, egal ob als Schüler oder Lehrer, oder wenn für dich morgen eine neue Arbeitswoche anfängt, oder egal was für dich morgen anfängt oder weitergeht oder sowas, mach doch heute mit Gott konkret was ab. Wenn wir jetzt gleich eine Zeit haben, nochmal der Anbetung, dann komm doch zu ihm und sag, ich möchte, dass mein neues Schuljahr, dass meine Arbeitswoche, dass mein Tag morgen, dass mein nächstes Jahr, dass es mit dir ganz anders wird. Und ich gehe heute mit dir die Verpflichtung ein, die Israel damals mit dir einging an der Grenze ins neue Land. Ich möchte nicht ohne dich gehen, ich werde mit dir gehen. Ganz bewusst in jedem Moment. Ich werde mit dir leben, ich werde dich wahrnehmen, ich werde von dir weitersagen, ich werde mich von dir verändern lassen. Ich bin gespannt auf das, was du tust. Wir beten. Herr, ich lade dich ein. Ich kann das jetzt nur für mich tun, aber ich würde es jetzt gerne auch stellvertretend für alle tun, die hier sitzen. Ich lade dich ein in unser Leben. Ich lade dich ein in die Dinge, die jetzt vielleicht neu anfangen, ganz bewusst auch in dieses neue Schuljahr. Ich würde mir so sehr wünschen, dass dieses Schuljahr an ganz vielen Schulen in Freudenstadt, an ganz vielen Orten hier in der Gegend, dass es ganz anders wird, weil du dabei bist und weil du sichtbar dabei bist und weil Menschen da sind, die dich wahrnehmen und die sich verändern und berühren lassen dadurch. Ich weiß, dass es nicht an dir liegt. Ich weiß, dass man sich auf dich verlassen kann. Du bist der eine, der sich nie ändert. Rede du jetzt zu unseren Herzen, Herr, und hilf uns, nicht nur heute jetzt konkret was mit dir abzumachen, sondern hilf uns, dass ab morgen, ab dem nächsten Moment, ab dem nächsten Schritt, ganz bewusst dann in die Praxis umzusetzen mit dir. Danke, dass du dabei bist. Amen. Wir nehmen uns eine Zeit des Gebets, der Anbetung. Wir singen ein paar Lieder miteinander. Es wird auch Gelegenheit geben, laut zu beten für die, die es möchten. Nutzt diese Zeit, um Gott zu begegnen, um mit ihm zu reden, um das zu reflektieren, was du gerade gehört hast, um sicher auch ganz konkret mit ihm was abzumachen. Lass dich einladen.